weitere Umschweife. Hier sind eure heutigen Speaker, Melanie und Bernd.
Ja, dankeschön.
Dankeschön.
Guten Abend, Melanie.
Guten Abend, Bernd.
Gefühlt gerade aufgewacht, gefühlt gerade 2024, den Jahresrückblick hinter mir. Jetzt sitzen wir schon wieder hier, der Jahresrückblick 2025. Das Jahr ging schnell rum und war viel los, oder?
Ja, das ging sehr schnell rum. Wieder mal. Wir hatten auch ein sehr aufregendes Jahr für Wisport, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben sogar Aufregenderes zu berichten als letztes Jahr noch, wenn wir ehrlich sind. Wir haben auch ein sehr aufregendes Thema für unsere heutigen 1,5 Stunden, die wir hier jetzt gemeinsam verbringen. Und ich glaube, wir können auch gleich schon mal sagen, wer hier denn neben uns sitzt, nicht wahr?
Ja. Fängst du mit Thomas an? Oder sollen wir mit Sandra anfangen?
Mit Sandra.
Fangen wir mit Sandra an. Sandra, hallo Sandra, auch bekannt als Cäsar. Sandra ist hier weniger wegen der Podcast, sondern weil wir eigentlich schon ewig, seit ewigen Zeiten zusammen das Science Communication Center, also das ist unser Assembly hier im Sendezentrum, und es ist eigentlich entstanden mal originär aus der AG Open Science, und irgendwann mal habe ich so ein bisschen mitgekapert und dann ist es immer mehr abgedriftet in diese WISPOD und Wissenschaftskommunikations und dann haben wir da eigentlich, aber seitdem machen wir trotzdem immer noch zusammen diese Assembly zusammen. Und das ist zum Beispiel, ja, das ist immer sehr hilfreich, dann mit dir zusammen das zu organisieren. Ja. Aber Cäsar kommt eigentlich erst später für uns, für unser eigentliches Thema, was wir uns auf das Tableau geschrieben haben, vor, weil da ist ja eigentlich eine unserer Expertinnen, die wir uns hier heute eingeladen haben. Das will ich jetzt noch nicht so genau.
Noch nicht so viel spoilern jetzt.
Genau.
Genau. Neben mir sitzt Thomas Kahle, Mathematiker an der Uni Magdeburg, und den haben wir auch als Experten, aber natürlich auch als wichtigen Teil von Wissenschaftspodcast.de heute hier für dieses Podium gewinnen können im Rahmen des Jahresrückblicks. Und auch mit Thomas werden wir dann vor allem auch auf die Thematik oder den thematischen Schwerpunkt der heutigen Sendung oder der heutigen Ausgabe des WISPOD Podcasts eingehen. Vielleicht noch einmal kurz eingeschoben, wer sind wir eigentlich?
Genau.
Schadet nicht. Wir sind hier als Teil des Teams von wissenschaftspodcasts.de, WISPOD nennen wir es lieber. Das gibt es jetzt schon seit tatsächlich über 10 Jahren. Es ist ein Portal für Podcasts aus dem Wissens- und Wissenschaftsbereich. Wir kuratieren das in einem Team, sammeln die Angebote, die es in dem gibt, in erster Linie im deutschsprachigen Raum, und tragen da jetzt, glaube ich, schon seit 10 Jahren dazu bei, in der inzwischen großen Fülle des Angebots von Podcasts im Bereich Wissen und Wissenschaftsvermittlung eine niederschwellig zugängliche Quelle zu sein, wo man sehr einfach Angebote aus diesem Bereich, je nachdem nach Themen sortiert oder nach Host sortiert, sich tatsächlich wie in einem Warenkorb zusammenklicken kann und dann abonnieren kann. Ganz wichtig zu betonen ist uns, wir sind ein offenes Projekt. Das heißt, bei uns werden ausschließlich Podcasts gehostet, die über einen offenen RSS-Feed verfügen. Das heißt, alles, was sich zum Beispiel nur auf Anbietern wie Spotify abspielt, kann bei uns nicht Teil des Projekts sein.
Genau. Und was man auch sagen muss, unser komplettes Backend ist natürlich auch alles offen und frei zugänglich, und es ist natürlich auch, das ist von uns zum großen Teil entweder auf Basis offener und freier Software gestaltet, oder wir haben es zum Teil eben selber geschrieben und dann publiziert. Was ich noch sagen wollte, ein bisschen vielleicht auch noch Zahlen dazu: Die ganze Kuration hat derzeit 420 Podcasts, Wissenschafts- und Wissenspodcasts, und das sind so roundabout 34.000 Episoden, die ihr euch da anhören könnt, wenn ihr mal so ein paar Minuten Freizeit habt. Also ist natürlich die unterschiedlichen Formate von wenigen Minuten bis Stunden, die richtige Deep Dives dafür. Ja. Mittlerweile ist dann neben der Kuration eigentlich noch deutlich mehr gewachsen, weil je größer so ein Projekt wird, je mehr merkt man auch, man muss so ein bisschen was tun für die Community. Deswegen haben wir jetzt übers Jahr hinweg neben solchen Auftritten wie hier auf dem Chaos Communication Congress eben noch andere Aktivitäten. Ein, ich sag mal, regelmäßiger stattfindender Teil ist zum Beispiel unsere Kaminabende. Da treffen wir uns alle 2 Monate, einmal am zweiten Donnerstag abends in einem Big Blue Button Raum und diskutieren dort eben Sachen zu Podcasting allgemein, auch zu Wissenschaftskommunikation in allgemein, und vor allen Dingen ist es so ein Art Telefonseelsorgesystem für Leute, die dann in das Wissenschaftspodcasting vielleicht einsteigen wollen. Das wollte ich nur hier nochmal erwähnt haben. Die Termine für 2026 sind dort auch, sind schon announced jetzt mittlerweile. Die stehen auch schon in unserem Blog, weil unser Wissenschaftspodcast.de ist auch ein Blog. Und der Big Blue Button Raum ist uns freundlicherweise von Cyber4Edu zur Verfügung gestellt worden. Da wollte ich mal ein bisschen Props rausgeben, weil ich denke mal, solche Projekte untereinander sollten sich auch wirklich untereinander unterstützen. Und ich denke auch mal, das ist so ein wichtiger Punkt hier, was man vielleicht auch merken soll, dass eins der wichtigen Teile neben der Wissenschaft, die uns alle verbindet, ist wirklich das Sendungsbewusstsein und vor allen Dingen halt auch der Wille zur Kollaboration, also Leuten zu helfen, selber ihre Wissenschaft, ihr Wissen weiter nach außen zu tragen und vielleicht anderen Leuten zu helfen, Wissen zu erlangen. Ja. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Und da würde ich mich freuen. Also die Kaminabende organisiere in der Regel ich. Und da freue ich mich natürlich. Und jeder ist herzlich eingeladen. Die ersten 2 sage ich immer vielleicht an. Das ist einmal der 12. Februar und dann der 9. April. Dann. Also ist noch ein bisschen hin, aber vielleicht macht man sich schon ein kleines Häkchen in den Kalender rein. Und alle weiteren fürs kommende Jahr könnt ihr dann in dem Blogpost nachlesen. Ist immer ab 20.30 Uhr geht es dann da los. Da öffne ich den Big Blue Button Raum und dann freue ich mich immer über Gäste, die da kommen. Ja. Daneben wollte ich nochmal, und deswegen, weil ich gerade beim Bedanken war, wollte ich nochmal ganz kurz unser kleines Kurationsteam vorstellen, sodass ihr vielleicht auch mal ein bisschen einen Eindruck haben könnt, weil es ist dieses Jahr auch während unserem Ganzohr, da erzählt dann gleich Melanie noch was dazu, ist es auch gewachsen, ist vor allen Dingen auch, sind ein bisschen mehr Frauen dazugekommen, was für uns ein wichtiges Anliegen war, weil vorher war das so ein bisschen einseitig besetzt. Und ich wollte hier einfach mal Annette, Astrid, Christiane, Gabi, Benjamin, Christian, Dennis, Florian, Kevin, Stefan H., Stefan N. und vor allen Dingen last but not least den Lars bedanken bei ihm, weil Lars ist nicht nur ein wichtiger Kurator, sondern auch die gute Seele in unserem ganzen Content-Management-System, weil der ist der Admin und macht und programmiert eigentlich alles, was wir so da im Hintergrund brauchen. Und deswegen Grüße gehen raus, Lars, ne, wenn du uns hörst, bitte ja. Vielleicht auch mal einen kleinen Applaus für Lars. Das würde uns gerne freuen. Das ist ganz wichtig, weil er sagt immer, ich kann jetzt nicht. Und 2 Sekunden später ist dann das Problem gelöst und ist alles schon online. Ich muss jetzt eigentlich arbeiten. Zack, ist trotzdem dann.
Genau, also Wispot. Da gibt es wirklich herzliches Dankeschön auch an das Kurationsteam. Vielleicht noch einige Worte dazu, wie wir diese Kuration anlegen tatsächlich oder wie wir uns das eigentlich über die Jahre hinweg überlegt haben, weil man muss vielleicht noch dazu sagen, das Wissenschaftspodcast.de, nachdem ich selber das hauptberuflich Wissenschaftskommunikatorin an der Universität Innsbruck bin und eine sehr starke Vertreterin von Podcasting als Format in der Wissenschaftskommunikation generell bin, auch auf institutioneller Ebene, das ganze Projekt auch den Anforderungen nach gelingender oder guter Wissenschaftskommunikation Rechnung tragen soll. Das heißt, das Kurationsteam besteht aus, sagen wir, Leuten, die jetzt unterschiedliche Expertisen mitbringen. Wir haben sowohl natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir haben aber auch interessierte Menschen, die sich einfach viel mit Wissenschaft befassen, viel Expertise haben, auch in der Podcast-Landschaft selber. Wir haben Leute, die in der Kommunikation tätig sind, wir haben Journalistinnen und schauen, dass wir so Expertisen aus unterschiedlichen Bereichen zusammen haben, die dann, wenn sich Podcasts bei uns bewerben, und ja, man muss sich bei uns uns bewerben. Das passiert auch sehr regelmäßig inzwischen, erfreulicherweise. Es gibt gewisse Grundvoraussetzungen, wie eben den offenen RSS-Feed. Sonst sagen wir, es sollten mindestens 5 Episoden da sein und natürlich die Validität des Inhalts gewährleistet sein, weil natürlich gibt es breite Auslegungen von Wissenschaft, sagen wir mal so, und wir versuchen das wirklich so zu kuratieren, dass wir dann in einer gemeinsamen Abstimmung überlegen, sind das seriöse Informationen, die da vermittelt werden, entspricht das seriöser Wissenschaftskommunikation beziehungsweise Wissenskommunikation, sind ja bei weitem nicht nur Wissenschaftspodcasts, um eben auch den Nutzerinnen von Wispod ein Angebot zu schaffen, wo sie per se wissen, das ging schon einmal durch eine Schleife, das ist ein gemeinschaftlicher Prozess gewesen und es ist über weite Strecken davon auszugehen, dass eben diese Kriterien vor allem im Hinblick auf die Wissenschaftlichkeit oder auf die Seriosität der Inhalte gewährleistet ist in diesen Projekten. Und so machen wir das jetzt eigentlich schon seit vielen Jahren. Das ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden, das ist sehr viel Hörarbeit, denn man muss sich natürlich ordentlich einhören in einem Podcast, bevor man irgendwas beurteilen kann überhaupt. Aber das Ehrenamt und die Freude am Format und die Überzeugtheit auch davon, dass Podcasts nach wie vor, auch wenn sie jetzt inzwischen schon ein sehr etabliertes Format sind, gerade für die Wissens- und Wissenschaftsvermittlung ein wunderbares Tool sind, glaube ich, hält uns immer noch an der Stange, da weiterzuarbeiten. Und wir freuen uns wirklich über stetiges und oft auch durchaus nach wie vor steigendes Interesse an dem Projekt, weil es natürlich auch aufgrund der Niederschwelligkeit, gerade auch für kleine Podcast-Projekte, die gerade erst beginnen, die noch keine Hörerinnenschaft sich aufbauen konnten oder die auch mit ganz wenig Mitteln auskommen müssen, einfach eine Form der Plattform ist, die ihnen eine gewisse Sichtbarkeit ermöglicht, ohne dass das mit irgendwelchen Kosten oder sonstigen Anforderungen verbunden ist. Und darin sehen wir uns auch als wichtige Plattform für diese Community, um eine nicht kommerzielle, niederschwellige Option zu bieten, Präsenz in dieser inzwischen ja sehr großen Landschaft der Wissens- und Wissenschaftspodcasts zu sein.
Ja, ja. Aber jetzt denke ich mal, sollte man dann auch weiter neben der Kuration und den Kaminabenden haben wir vor allen Dingen, das hatte ich ja gerade erwähnt, unser jährliches Barcamp. Also einmal im Jahr treffen wir uns und diskutieren Dinge, beziehungsweise müssen uns natürlich auch abstimmen, wenn weitere Weiterentwicklung im Projekt. Und mittlerweile, wie ihr seht, sind es ja unterschiedlichste Ebenen, neben dem Community Management, Kuration, dann auch zum Beispiel dieses Barcamp, unser Ganzort zu organisieren. Das sind natürlich Dinge, die müssen wir alle mal verabreden. Und da ist auch mal wichtig, vor allen Dingen auch, um neue Kuratorinnen kennenzulernen, sich vielleicht auch mal face-to-face treffen. Und dieses Jahr war eben unser Ganzort 2025 in Innsbruck. Melanie, magst du vielleicht?
Ja, ein kleiner Rückblick. Ja, wie gesagt, Ganzohr ist unser Konferenzformat, wenn man so sagen will. Das gibt es sogar schon länger, als es Wispod gibt, aber ist auch eine Ausgründung aus dieser Konferenz eigentlich oder aus diesem Barcamp, bewusst Barcamp. Wir legen davor kaum Programm fest. Wir machen das immer gemeinsam. Die Veranstaltung ist immer weitgehend kostenlos. Und dieses Jahr habe ich mich gefreut, Wispod und Ganzohr bereits zum zweiten Mal an die Universität Innsbruck einzuladen, wo wir uns Mitte September getroffen haben für 2 Tage und auch da ganz unterschiedliche Facetten rund um Podcasting gemeinsam erarbeitet haben, meistens in einer Workshop-Logik. Und es ist auch wirklich als ganz offenes Portal zu sehen, selbst für Hörerinnen von Podcasts sind da herzlich willkommen. Alle, die sich für Vermittlung von Wissen und Wissenschaft in Podcast-Formaten interessieren und das angebunden an eine Community, die abseits hart kommerzieller Interessen funktioniert, sind da immer alle herzlich willkommen. Es gibt sehr viel Hilfsbereitschaft. Wir haben auch wieder einige Probleme lösen können vor Ort. Also auch das war wieder, denke ich, eine schöne Veranstaltung. Und nächstes Jahr wird es wieder eine Ausgabe geben vom Ganzohr. Und da da kann ich jetzt direkt kurz schon an den Thomas übergeben, ja. Dankenswerterweise. Ausblick ganz Uhr 2026.
Ja, also ich, hallo erstmal, ich bin ja so ein bisschen dieses Ganze, was ihr gerade beschrieben habt, bin ich ja so ein bisschen durchwachsen sozusagen. Also ich habe erst sozusagen Podcasts gehört, dann kam Corona, dann wollte ich auch Podcasts machen, dann bin ich auf dieses Wissenschaftspodcasts.de aufmerksam geworden, habe dann versucht, meinen Podcast da unterzubringen. Also dann durch die Kuration, dann war ich vor zwei Jahren, also vor fast zwei Jahren, 2024 zum ersten Mal auf dem Ganzohr Barcamp in Leipzig. Dann dieses Jahr in Innsbruck und nächstes Jahr soll es in Magdeburg stattfinden.
Also ihr seht, so schnell entwickelt man sich hier in noch zwei Jahre dabei und dann...
Ja, das sind extreme Karriereschritte, die man bei uns machen kann in sehr kurzer Zeit.
Naja, das ist ja nicht möglich ohne dieses starke Netzwerk, was man dann kennenlernt, dass man da aufgenommen wird. Also das ist auch wirklich, wenn ich mal meine Perspektive darauf preisgeben kann, das ist eben so eine direkte, möglichst sehr schnell an Leute mit sehr viel Erfahrung zu kommen. Also man wird da auch wirklich sehr herzlich aufgenommen. Also gerade jetzt dieses Ganzohr Barcamp, da kann man komplett unbedarft hinkommen und trifft dann Leute, die einem da völlig offen ihre ganze Erfahrung, die ganzen Erfahrungen teilhaben lassen. Okay, und das soll dann im September stattfinden, am 25.09.2026, das ist ein Freitag, fängt das immer an mit so einem traditionellen Meeting, eher so im Abendbereich, irgendwo in lockerer Runde, wenn es noch warm genug ist draußen, wo man auch so, wenn man jetzt schon einen Podcast hat, vielleicht HörerInnen treffen mit ankoppeln kann, wenn das jetzt nicht Tausende von Fans sind, die man da mitbringt. Und dann der Haupttag ist der Samstag, das wäre dann der 26.09. nächstes Jahr. Und am Sonntag gibt es nochmal so einen Tag, der bis in den frühen Nachmittag geht, dass man dann noch die Gelegenheit zur Rückreise hat. Und Magdeburg liegt auch an der Elbe, upstream von Hamburg sozusagen. Mhm. Und ist ganz schön. Ja, das machen wir an der Uni dann.
Ja. Genau, wollte noch sagen, an der Uni Magdeburg wird es sein. Und der Sonntag ist eben traditionell halt auch der Teil, wo sozusagen dann auch, wo wir nochmal auch vor allen Dingen das Projekt Wissenschaftspodcast.de, das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, der da ein bisschen auch in dem Barcamp feststeht. Wir haben also einen festgesetzten Diskussionspunkt, der ist immer, wie soll es mit Wispod, mit Wissenschaftspodcast.de weitergehen, weil im Endeffekt bleibst du ja auch gleich noch am Mikrofon, weil eigentlich hast du uns ja dann auch gleich ein Projekt beschert für aus dem Ganzohr raus, was sozusagen dann, ich glaube, die letzten zwei Monate, so viel habe ich noch nie nebenbei noch für Wispod gemacht als die letzten zwei Monate.
Genau, also da hatten wir noch unseren Adventskalender. Vielleicht sind einige mit dem Konzept vertraut. Also jeden Tag im Advent, vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember, kann man da ein Türchen öffnen und dahinter findet man dann irgendwas, Schokolade, kleines Lego oder in unserem Fall eben einen Podcast. Und diesen Podcast-Adventskalender, den könnt ihr auf dem Feed hören, im Wispod Feed, also der Wispod-Podcast, den ihr jetzt quasi jetzt gerade hört, auf dem sind in den letzten Wochen da diese 24 Folgen, maximal 24 Minuten gelaufen und das ist ja wirklich ein super schönes Sample von den Podcasts im Wispod-Universum oder in unserem Portal geworden. Und dann will ich mich auch nochmal jetzt den Karl Urban nochmal erwähnen, der heute hier nicht sein kann. Der hat aber auch viel für diesen Adventskalender eben an der ganzen Arbeit übernommen. Und Lars, der schon erwähnt wurde mit der technischen Implementierung, dass das auch in diesem Feed dann alles hinterlegt wurde. Also wer mal einen Eindruck gewinnen möchte, wie vielfältig diese Wissenschaftspodcast-Landschaft ist, kann gerne diesen Adventskalender jetzt noch nachhören. Und da
das gibt unter
von groß bis klein, sag ich mal. Ja, also das ist auch eine, man sieht die ganzen verschiedenen Produktionsstile, Redestile und manche machen es mit fünf Leuten, manche machen es alleine und es ist wirklich eine schöne Sache geworden. Also ich bin da super happy mit und weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch vor allen Dingen für mich spannend, weil mein Podcast ist in der Regel eigentlich immer deutlich länger, immer Stunde, eineinhalb, zwei, 24 Minuten. Wir haben es versucht aufzunehmen, dann hast du Rohmaterial, aber doch zwei Stunden und die dann auf 24 Minuten einzukürzen, da musste ich einige meiner Babys killen, aber habe ich dann halt am Ende gemacht und sind dann 24 Minuten geworden. mit meinem Podcaster-Partner Hans-Dieter. Grüße gehen raus. Und ihr könnt aber, wenn ihr nur mal interessehalber mal einen schnellen Überblick haben wollt, auf unserer wissenschaftspodcast.de Seite gibt es auch eine kleine Themenseite, wo exklusiv nur der WISPOD Adventskalender drauf ist. Da kann man mal so textuell erstmal nur einen Überblick finden und kann sich das mal angucken, wie sind so Podcasts gestaltet, wie machen das die unterschiedlichen, vielleicht auch mal ganz unterschiedliche Themen finden. Und also wir haben, ist ja wirklich alles dabei, von ja eben Mathematik über Chemie, über Sozialwissenschaften, Fertigungstechnik, ist wirklich alles dabei gewesen. Und jedes Mal immer 24 Minuten, und ich glaube, das macht ganz schnell dann Spaß auf mehr. Was ich dann vor allen Dingen interessant fand, ich war ja zuerst ein bisschen der Skeptiker unter allen, weil ich gedacht habe, okay, ich weiß, wie viel Arbeit das macht, auch für einen 24-Minuten-Podcast auch zu produzieren und zu schneiden. Ich habe erst mal gesagt, als sie mit der Idee gekommen sind, ja, lass uns erst mal die Leute einladen und mal fragen, ob da überhaupt Interesse besteht. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir vielleicht 4, 5 kriegen. Wir haben, glaube ich, 28 Podcasts angeschrieben, und wir haben innerhalb von paar Minuten haben wir 27 Antworten gehabt und alle ja gesagt. Also dann hat man schon das erste Problem, dass man schon die ersten
schon wieder kuratieren
mussten, und den ersten, aber wir haben also First Come, First Surf gemacht, ja, aber dann muss man sogar noch Leute absagen. Damit hätte ich schon mal gar nicht gerechnet, und dann waren auch wirklich alle total diszipliniert und haben auch alle pünktlich ihr Türchen abgeliefert. Also das war wirklich beeindruckend zu sehen, und man hat auch gesehen dann, wie gut das dann später diese Mischung auch auf einfach auch angekommen ist, und man hat auf einmal gesehen, was da für eine Kraft drin steckt, wenn auf einmal so viele Leute an einem Projekt direkt mitarbeiten können, und unser Podcast-Feed, ich glaube, so viel war bei uns noch nie los wie da in den letzten paar Wochen, auch auf dem Feed dann später, und das war wirklich eine beeindruckende Sache. Da sieht man wirklich sehr schön, wie stark die Kollaboration ist, dann, oder die Macht der Kollaboration.
Ja, wir haben ja immer einen Themenschwerpunkt bei unseren Kongressaufnahmen, und letztes Jahr war mein Wunsch der Titel, den ich immer noch sehr schätze, Reichweite, My Ass. Da haben wir über die Reichweite in all ihrer Breite uns durchaus auch ausgelassen in diesem Format, in dem mal Raum gegeben, auch mit zwei Expertinnen. Heuer war ich länger aushäusig quasi vor dem Kongress, und deswegen habt ihr euch, beziehungsweise Bernd sich für das Thema KI in der Wissenschaft entschieden, ja, über das wir jetzt heute, ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal rüber zum inhaltlichen Teil der heutigen Episode nach dem Jahresrückblick quasi. Wir werden uns heute in das Themengebiet der künstlichen Intelligenz wagen, natürlich eng angebunden an Wissenschaft, an Wissenschaftsvermittlung vielleicht auch. Und hier wechseln wir jetzt eigentlich die Rollen so ein bisschen. Ich darf jetzt hier mehr den moderierenden Part übernehmen, was ja auch im Sinne meiner Job Description als Wissenschaftskommunikatorin durchaus immer wieder mal vorkommt, und habe jetzt hier drei WissenschaftlerInnen, zwei Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin zu diesem Themenbereich sozusagen zu Gast. Und wir werden jetzt versuchen, und es ist natürlich sehr schwierig in diesem kurzen Zeitraum, unterschiedliche Perspektiven auf diesen Themenbereich aufzumachen. Ich kann schon spoilern, wir haben uns sehr bemüht, da jetzt vielleicht Aspekte anzusprechen und aufzumachen, die wir nicht alle schon bis zum Erbrechen in anderen Zusammenhängen gehört haben, nachdem es ja überall das dominierende Thema ist, und halten es aber dennoch für durchaus sinnvoll, da mal genauer hinzuschauen, was das denn ganz konkret auch für den Wissenschaftsbetrieb heißt, wie es eingesetzt wird, und eventuell machen wir dann auch noch einen Schwenker, ja, zur Wissenschaftskommunikation.
Mir war es da vor allen Dingen eigentlich so eher wichtig, dass wir weniger über die KI reden, sondern mehr, was steckt denn da wissenschaftlich dahinter oder für Wissenschaftler dahinter, und deswegen war das auch einer meiner Gründe, dass ich Sandra eingeladen habe, weil auf den ersten Blick ist eigentlich da, wo sie arbeitet, zuerst mal hat das gar nicht so viel oder für den ersten Blick gar nicht so viel mit KI zu tun. Und deswegen möchte ich dich jetzt bitten, vielleicht, dass du mal kurz dein Projekt vorstellst, was du so machst. Man sieht es ja auch schon so ein bisschen an deinem Shirt. Du bist schon gebrandet sozusagen. Und weil genau das für mich eigentlich einer der wichtigen Punkte ist, dass man sehen kann, was ist denn eigentlich an Arbeit dahinter, um vielleicht mal irgendwann mal später zu einem Modell, zu einem Deep Learning Modell überhaupt zu kommen. Magst du?
Genau, du hast gerade gesagt, es hat im ersten Moment vielleicht gar nichts mit KI zu tun und im zweiten Blick hat es alles mit KI zu tun. Es geht nämlich um Daten, in dem Fall natürlich um Forschungsdaten. Ich bin in einem Projekt der sogenannten Nationalen Forschungsdateninfrastruktur oder auch kurz NFDI. Das ist ein öffentlich gefördertes Projekt von Bund und Ländern. Das läuft aktuell seit 5 Jahren. Es läuft noch bis 28, es läuft ein bisschen länger. Genau, und was passiert in der NFDI oder was ist vielleicht erstmal Forschungsdatenmanagement? Wissenschaftler erheben Daten, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, um sozusagen ihre Aussagen auch auf Evidenz zu basieren, also auf Dingen, die man in der Welt beobachten kann. Und die sehen in den verschiedenen Wissenschaften ganz unterschiedlich aus, diese Daten. Das können Texte sein, das können Bilder sein. Bilder können aufgenommen werden von Satelliten, die können aufgenommen werden von Mikroskopen, also von ganz groß bis ganz klein. Das können Sensormessungen sein, das können aber auch beispielsweise Fragebögen sein oder Gesundheitsdaten. Und in diesen verschiedenen Wissenschaften arbeiten eben die WissenschaftlerInnen und die haben damit zu tun, diese Daten nicht nur zu sammeln, sondern die auch irgendwie zu speichern und irgendwie den variablen Namen zu geben und die dann später auch auszuwerten. Und im besten Fall machen sie das so, dass nicht nur sie selbst damit rechnen können, sondern gehen damit nachhaltig um und arbeiten die Daten nach den sogenannten FAIR-Prinzipien auf. Das bedeutet, die Daten sollen nicht nur für die Wissenschaftler irgendwie da sein, die sie erhoben haben, sondern auch für andere. Sie sollen auffindbar sein, sie sollen zugänglich sein, also das A steht für accessible. Sie sollen interoperabel sein, also sie sollen möglichst nicht nur für eine Disziplin da sein, sondern vielleicht auch für andere Disziplinen. Und sie sollen auch reusable sein, das heißt, sie sollen nachnutzbar sein, damit auch andere Wissenschaftler damit neue Erkenntnisse schaffen können. Und diese FAIR-Prinzipien und dieses Forschungsdatenmanagement bildet die Grundlage im Endeffekt für auch Maschinenlesbarkeit über Disziplingrenzen hinaus. Also beispielsweise, wenn jetzt ein Mikrobiologe vielleicht auch mal mit geowissenschaftlichen Daten rechnen möchte, weil er sich für Bodenproben beispielsweise interessiert. Und das ist aktuell, gibt es da einfach verschiedene Hürden in den verschiedenen Wissenschaften. Und die NFDI wurde gegründet, um in insgesamt 26 Teilprojekten für verschiedene Disziplinen diese Hürden abzubauen durch Services, die zum Forschungsdatenmanagement dazugehören. Das kann sowas sein wie ein elektronisches Labortagebuch. Das heißt, wenn ich im Labor Daten erhebe, dann schreibe ich das nicht mehr in mein Papierheft rein, sondern ich habe das alles auf meinem Computer schon digitalisiert, maschinenlesbar, aber eben auch menschenlesbar. Oder beispielsweise bekomme Hilfe dabei, wenn ich im Gesundheitsbereich arbeite, wie kann ich meine Daten sicher erheben, abspeichern und vielleicht mit anderen teilen, ohne dass ich die Anonymität meiner Patienten in Gefahr bringe. Und genau, es gibt auch noch aus den anderen Disziplinen verschiedenste Beispiele, was es dafür Hürden gibt. Und dort arbeitet eben die NFDI und versucht sozusagen, die Möglichkeiten der Wissenschaft zu erweitern, Daten sauber abzuspeichern, für andere nachnutzbar zu machen und sozusagen den Erkenntnisgewinn über die verschiedenen Wissenschaften zu vergrößern.
Ja. Kannst du noch ganz kurz noch so einen Einblick auch bringen? Weil wir haben jetzt, also das Interessante ist jetzt dabei, es gibt unterschiedliche NFDIs. Wir haben jetzt zum Beispiel, arbeite ich viel, NFDI for Chem. Wir haben, ich glaube, NFDI for Health ist noch eins da, also für Gesundheitsgeschichten, dann Microbiota, also immer wieder die NFDIs. Das heißt aber dann jetzt da, haben wir sozusagen immer ein so ein Datensilo für eine spezielle Domäne. Ja? Und jetzt, wo kommst du jetzt da ins Spiel sozusagen? Was ist deine Rolle?
Genau, ich habe ja gerade gesagt, es gibt 26 Projekte, in denen sozusagen die Disziplinen für ihre jeweiligen Fachcommunities Probleme, die im Datenmanagement da sind, lösen. Und es sind 26 Teilprojekte, die nebeneinander existieren. Und ich arbeite in einem 27. Projekt und das versucht jetzt, die Interoperabilität zwischen diesen 26 Projekten herzustellen, damit eben nicht wieder 26 Silos mit Einzellösungen entstehen, sondern dass möglichst alle an bestimmten kritischen Stellen interoperabel bleiben, damit man eben genau am Ende diesen Effekt hat, dass die Daten auch über Disziplinengrenzen hinweg nutzbar sind. Und das fängt beispielsweise damit an, dass man einen gemeinsamen Service hat für die Authentifizierung der Wissenschaftler, dass die sozusagen den Service von dem einen Projekt nutzen können, genauso wie das Projekt von den Service von dem anderen Projekt oder beispielsweise den Terminologie-Service, wo daran gearbeitet wird, dass möglichst kompatible Lösungen genutzt werden, sowohl in der Chemie als auch in der Medizin, als auch in den Geowissenschaften und dass man sozusagen miteinander reden kann, auch wenn man für vielleicht das gleiche Ding unterschiedliche Begriffe benutzt. Das kann sich aber beispielsweise auch auf Sprachen beziehen. Also das soll beispielsweise auch Sprachbarrieren abbauen. Wir haben noch verschiedene andere Services. Das sind die sogenannten Basisdienste in der NFDI und die sollen möglichst allen diesen Teilprojekten dienlich sein, um miteinander interoperabel zu werden und miteinander besser Daten austauschen zu können.
Also da haben wir schon, glaube ich, einen wesentlichen Aspekt angesprochen, der auch meiner Ansicht nach wie viel zu wenig in der ganzen KI-Debatte diskutiert wird, nämlich die Frage, wo kommen denn die Daten her, wo sind denn die Daten und wie werden sie verarbeitet, sondern man ist mehr so in der Nutzerinnenperspektive und nutzt schon bestehende Infrastrukturen auch wieder von sehr großen Big Tech-Anbietern. Das können wir dann vielleicht noch auch aufmachen, diesen Bereich. Aber ich würde auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast, gerne kurz noch einmal eingehen, weil das klingt nach, also du meinst, es ist alles KI an dem, was du da beschreibst. Kannst du das so ein bisschen den Bogen noch einmal machen, wie du das gemeint hast in dem Zusammenhang jetzt konkret?
Genau, in dem Zusammenhang konkret geht es darum, dass Daten eben auch maschinenlesbar sind. Und Maschinenlesbarkeit ist die Voraussetzung dafür, dass Daten durch maschinelle Modelle ausgewertet werden können. Und das ist sozusagen das, was in der NFDI passiert, durch diese fairen Daten. Das heißt, ein Algorithmus weiß, wie zwei disziplinspezifische Datensätze zusammenhängen, kann aber beispielsweise auch sowas auslesen, was ja heutzutage auch so ein Problem ist. Habe ich überhaupt das Recht, beispielsweise auf bestimmte Daten zuzugreifen oder die für bestimmte Auswertungen zu benutzen? Gibt es da Einschränkungen? Man kann beispielsweise das auch benutzen, um Daten verteilt an verschiedenen Orten zu lagern. Also wenn wir jetzt mal in den Gesundheitsbereich gehen beispielsweise, dass die Daten eben nicht zentralisiert sind, sondern dass die an den Kliniken oder bei den Datenerhebenden bleiben. Und Algorithmen können mir dabei helfen, wenn die Daten richtig aufbereitet sind, verteilt sozusagen an verschiedenen Standorten zu rechnen. Und das Ergebnis kommt dann zu mir zurück. Ich hatte aber nie Einsicht in die Originaldaten. So. Und dafür ist aber sozusagen die Voraussetzung, dass es eben dieses Forschungsdatenmanagement gibt und dass das halt nach diesen, wie eben aufgezählten FAIR-Prinzipien durchgeführt wurde. Genau.
Ja, Thomas. Hat sich da so dieser Open Science-Bereich oder dieser Trend irgendwie auch weiterentwickelt? Weil wenn ich das auf die letzten 10 Jahre so zurückblicke, wir haben halt immer versucht, irgendwie Open Science voranzubringen und eben den freien Zugang zu allen Forschungsdaten und Forschungsergebnissen voranzubringen. Und jetzt stehen wir ja vor so einer Situation, dass die Tech-Konzerne eben die großen Nutznießer davon sind, dass wir denen das alles frei zugänglich gemacht haben. Wie kann man das weiterentwickeln oder ist das ein Thema in der NFDI?
Das ist dahingehend ein Thema, dass man sich eben auch Gedanken darüber macht, wie kann ich rechtliche Einschränkungen maschinenlesbar machen und wie kann ich die sozusagen an die Daten annotieren, also sozusagen eine Information als Metadatum an einen Datenpunkt bringen, das nennt sich Annotation. Und das ist so ähnlich, also ich glaube, die meisten kennen vielleicht noch so diese robot.txt, die eigentlich regeln soll, was KI-Algorithmen oder vor allem LLMs dürfen die auf meine Homepage rauf, dürfen die den Text benutzen oder nicht und in welchem Ausmaß, ob die sich jetzt dran halten oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber das ist tatsächlich eine der großen Fragen, über die gerade diskutiert wird, für die es aber, glaube ich, noch keine Lösung gibt. Weil, also der eine Unterschied ist schon, man hat in den letzten Jahren herausgearbeitet, okay, nur open zu sein, bringt uns in der Debatte nicht weiter. Weil wir, also wenn ich meine Daten veröffentliche, sie werden aber nicht gefunden und sie sind sozusagen nicht verstehbar und es ist auch nicht gesichert, dass sie nachnutzbar sind, dann bringt mir das keinen Zusatzgewinn. Und deshalb ist man sozusagen von diesem Openness-Begriff übergewechselt zu diesen FAIR-Prinzipien. Und selbst die sind wahrscheinlich noch nicht, wie wir gerade merken, optimal, weil sie eben noch bestimmte Einschränkungen haben. Also wir wissen noch nicht, wie gehen wir damit um, dass eben vielleicht auch Anwendungen damit gebaut werden, KI-Tools damit trainiert werden, die wir so vielleicht ideell ethisch gar nicht unterstützen. Also das Thema Ethik für AI-Anwendung ist durchaus auch eine Frage, die aber, glaube ich, die gesamte Wissenschaft sich irgendwie stellen muss. Das ist irgendwie nicht nur ein Thema für Service-Provider, die Forschungsdatenmanagement unterstützen, sondern das muss aus der gesamten wissenschaftlichen Community heraus irgendwie kommen, wie wir damit in der Zukunft umgehen wollen.
Ja, wir haben es jetzt aber durchaus eben schon in der breiten Verwendung durch die großen Anbieter, obwohl, wie du es jetzt schon gut umrissen hast, dann sehr viele Dinge ja noch nicht ausdiskutiert und auch nicht ausentwickelt sind letzten Endes, so wie dieses auch viel diskutierte Beispiel mit, was ist mit Robot.txt in dem Kontext. Ich finde, dass wir hier auch noch einmal diesen Aspekt schon, glaube ich, auch über diesen Aspekt Wissenschaft stellen können, dass wir auch hier inzwischen leider schon durchaus wahrscheinlich in gewisser Weise problematische Entwicklungen sehen, weil es sehr stark in der Nutzung ist, wenn wir da auf OpenAI oder andere Anbieter blicken, gleichzeitig aber sehr viel Aufregung ist über die Kompetenzen, die es vermeintlich schon hat oder von mir aus auch nicht hat, auch von jungen Menschen sehr viel verwendet wird, wie ihr als Lehrende vielleicht ja auch ein lautes Lied davon singen könnt. Aber wir haben es in der breiten Verwendung, aber wir haben, und für mich aus der Kommunikationsperspektive, und ich würde auch da ganz klar sagen, ich nutze es ja selber auch, aber dass wir da auch so einen Passagieraspekt drinnen haben, wo wir was nutzen, aber gar nicht so viel eben drüber nachdenken, wie funktioniert denn das sozusagen im Hintergrund. Und da würde jetzt vielleicht auch gerne mal die Perspektive von Thomas hören.
Darf ich da aber erstmal noch mal reingrätschen, weil ist eins der großen Probleme, die ich da habe. Wir haben jetzt zwei große Sachen gesehen, eben die LLMs, so wie du sie dargestellt hast, und zum Beispiel in meinem Bereich ist es sowas wie AlphaFold, ja. Wir haben jetzt zwei so Leuchttürme gesehen. Aus meiner Sicht ist es ein Proof of Concept, ja, wo wir zwei Domänen was Schönes haben. Und natürlich arbeiten viele Menschen mit Text und deswegen ist das jetzt so weit verbreitet jetzt auch, ja. Aber wenn wir eine allgemeine wissenschaftliche Perspektive nehmen, dann ist das in den allermeisten Disziplinen genau gar nicht so. Das heißt also, in den allermeisten Disziplinen ist es so, dass wir wissen, dass wir nichts wissen. Und dass wir erst anfangen, Komplexität, und deswegen regt es mich so auf, die ganze Zeit nur immer über KI zu reden. KI ist, das ist alles nichts KI. Wenn man verstehen will, dann ist es Komplexität. Wir fangen an, Komplexität zu verstehen. KI ist ein Werkzeug. Das ist genauso, sage ich ja, ihr werdet jetzt mit den Augen drin, wie wenn man einen Schreiner fragt oder sagt, also zum Beispiel zu mir kommt einer an, mach doch mal was mit KI. Das ist genauso, wie wenn du einen Schreiner fragst, mach mal was mit einer Säge. Ja, und dann kommst du an mit deiner Obi-Tischkreissäge und ich sag zu dir, pass mal auf, ich habe da hinten eine CNC-Fräse stehen, die ist tausendmal präziser und du erzählst mir hier was von deiner Obi-Tischkreissäge. Was soll denn der Quatsch? Ja, also das ist der Punkt. Das müssen wir vorher erstmal klarstellen, dass wir das sagen, wir haben da zwei ganz, ganz enge Bereiche. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Strukturbiologie angucke, ja, eben das AlphaFold. das hat sehr viele, sehr spannende Sachen. Also zum Beispiel Homologie-Modellierung, das ist wie sage ich ein Enzym voraus. Da habe ich zu meiner Doktorandenzeit, habe ich 1,5 Jahre für ein Modell gebraucht. Mittlerweile mache ich das in 3 Sekunden. Ja, das ist natürlich eine Beschleunigung, gebe ich vollkommen zu. Ja, wenn ich jetzt aber sehe, mittlerweile ist natürlich, das heißt, diese kleinen Proteine sind ein gelöstes Problem. Ja, aber wenn ich ein gelöstes Problem habe, dann sehe ich, oh, guck mal, in der Zelle sind jetzt ganz große Kombinationen von kleinen Enzymen. Schmeiße ich das mal in AlphaFold rein, dann kommt absoluter Bullshit raus. Ja, das heißt also, diese Lösung führt mich einfach nur zur nächsten Komplexitätsstufe. Ich verstehe hinterher mehr. Ja? Aber das heißt nicht, dass ich dann hier zurücksetzen kann und mein Gehirn abschalten. Das heißt nur, ich sehe mal ganz kurz wieder die Matrix aufblitzen und hinterher fange ich gerade wieder an, neu zu verstehen. Weil ich sitze jetzt in der nächsten Komplexitätsstufe und muss erst wieder anfangen zu lernen, die Matrix zu lesen. Das heißt also, das ist eine Schraube ohne Ende, die kann ich immer weiterführen. Und das Interessante, deswegen war mir so wichtig, dass Cäsar gekommen ist, dass was da in KI abläuft, in den Algorithmen, das ist jetzt die allererste Runde. Und wir werden sehen, in ein paar Jahren wird es algorithmisch oder auch von den neuronalen Netzwerken komplett anders aussehen. Das kann ganz schnell ganz disruptiv werden. Was aber bleibt, ist unser Wissen, was wir akkumuliert haben und die Daten, die wir vielleicht immer noch präziser machen werden. Aber deswegen werden die alten Daten, die nicht schlechter, ja, sondern die sind wichtige Eckpfeiler, um sich besser in diesen Chaos um uns herum zu orientieren.
Ist ja auch ein schönes Beispiel für die Prozesshaftigkeit der Wissenschaft, die wir ja gerade auch in der Wissenschaftskommunikation immer unbedingt darstellen wollen, um sowas verständlich zu machen. Ja. Eben meine Überleitung von vor, deswegen meinte ich, aus meiner Perspektive ist es LLM, aber auch bei dir, Thomas, ich glaube, du hast ja da einen zumindest ähnlichen Weg quasi, wie du das siehst. Auch bei dir ist es ja wichtig, dass du diese Einordnung machst, von was reden wir hier denn eigentlich, weil wir haben ja da natürlich schon ein ordentliches Begrifflichkeiten-Bullshit-Bingo am Laufen, was diese ganze KI, LLM, was auch immer man da alles hört, betrifft. Da wird ja wahnsinnig viel mit Worten herumgeworfen, wo dann eigentlich am Ende gar niemand so genau weiß, was es eigentlich ist. Was ist denn deine Perspektive?
Ja, also wenn ich jetzt mal so die Historie, wie LLMs auf die Mathematik geprallt sind, so ein bisschen nachvollziehe, dann war das eine kurze, aber lustige Zeit, wo wir uns alle so darüber lustig machen konnten, ja, wo das so GPT-3 nicht 5 plus 17 rechnen konnte. Und das ist aber, dieses Lachen ist halt ziemlich schnell veräppt, sag ich jetzt mal, weil dann zumindest auf dem Niveau von erstes Semester Mathestudium bis mittlerweile 5. Semester Mathestudium manche Bereiche auch sozusagen dann in die Promotionsausbildung die LLMs schon Texte ausgeben können, die so zum Beispiel Lösungen von Übungsaufgaben oder so typischen Studieninhalten dem, was Studierende in den entsprechenden Fachsemestern abgeben, sehr ähnlich sind oder teilweise besser. Also man würde dann beim einfachen Aufgaben die LLM-Abgabe daran erkennen, dass sie einfach besser ist als das, was man sonst so als Mensch vielleicht selber produzieren würde oder vorgesetzt bekommt. Und dann kommt man natürlich schnell in diesen Bereich, dass man irgendwie auch überlegt, ob das Forschung machen kann. Aber Mathematik, also ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, warum Mathematik und was ist mit Mathematik? Also warum ist Mathematik jetzt, ist Mathematik anders als Chemie oder so? Also warum sind wir für diese LLMs, es ist wirklich gekippt von am Anfang so, Mathematik ist was die LLMs nie können, zu jetzt würde ich sagen, Mathematik ist was die LLMs besonders gut können. Also wir sind eigentlich einer von den verwundbaren Wissenschaften. Und das liegt an verschiedenen Sachen. Also die erste Sache ist, Mathematik, so wie sie betrieben wird, hat halt in dem Sinne kein Experiment. Es gibt natürlich Bereiche, experimentelle Mathematik, wo man so versucht, irgendwas rauszufinden über Zahlen oder so. Aber letztendlich ist es doch eine Wissenschaft, die in einer Sprache, die komplett in Sprache, ohne experimentelle Daten, ohne Messwerte abläuft. Und deswegen ist unsere Ergebnisse ist ja immer interessant für jede Wissenschaft, erstmal zu fragen, was ist denn das Ergebnis? Was ist das Forschungsergebnis? Ja? Wenn das LLM Forschungs- oder die KI, was auch immer es jetzt ist, ein Forschungsergebnis produzieren soll, dann ist immer die Frage, was ist das Ergebnis? Und bei uns ist das ein Text. Das ist eben eine mathematische Aussage und die hat dann einen Beweis. Der muss sozusagen eine logische Ableitung dieser mathematischen Aussage. Und da gibt es explizit nachprüfbare Kriterien, ob das jetzt korrekt ist oder so. Und dann passiert es halt, dass die LLMs auch diese korrekten Sachen ausgeben können. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und weil alle unsere Mathematik in Sprache gegossen ist und wir auch eine Kultur der Offenheit haben, ist auch viel von dieser Sprache im Internet abgebildet. Also sozusagen so Mathe-Hilfe-Foren, ja, so Math Stack Exchange zum Beispiel. Also Stack Exchange kennen wahrscheinlich einige, gibt es also einen Mathematikbereich und gibt es noch ein spezialisiertes für Forschungsmathematik. Math Overflow heißt das. Da ist halt seit Jahrzehnte oder zumindest ein Jahrzehnt diese Diskussionen, sozusagen das Ringen um den Fortschritt, der eben unabhängig ist von irgendwelchen, man braucht keine Messwerte oder so, sondern einfach aus einer Diskussion entsteht der Fortschritt und dieser ganze wissenschaftliche Prozess, wie zu einem mathematischen Ergebnis gekommen wird, der ist mit abgebildet, ja, weil das in einem Diskussionsforum ist und dann können LLMs das eben imitieren, nachmachen und man fragt sich dann schnell, ja, wie viel von meiner Wissenschaft ist denn jetzt eigentlich nur das Lösen dieses Sprachpuzzles, ja, das Kombinieren von irgendwelchen Sprachinhalten? Und da ist ein LLM natürlich dann mit im Spiel. Ja? Also so, und dann dazu kommt natürlich dann sozusagen diese ganze Big Tech Verkaufsmaschinerie, also sozusagen so die Fantasie, die die Geldquellen zum Sprudeln bringt, ist ja die allgemeine künstliche Intelligenz, AGI. Und das ist dann natürlich dann auch ungünstig in dem Sinne, dass Mathematik so diesen Nimbus des sozusagen der schwierig zu verstehenden Sache, also in Mathe war ich immer schlecht und so, und viele Leute können sich nicht vorstellen, was Mathematik ist und so, und wenn man dann so eine Pressemitteilung hat, LLM löst Mathematik-Olympiaden-Aufgaben auf Goldniveau, dann ist das natürlich, das ist eindrucksvoll, ist eine eindrucksvolle Pressemitteilung, also wenn man dann dahinter schaut, was steckt dahinter sozusagen, das ist eben nur ein Teil von Mathematik, der eben sozusagen so Frage-Antwort, also so Mathematik als Sport ist ja die Mathematik-Olympiade und kann man natürlich auch darauf optimieren, bildet auf keinen Fall die ganze Forschungsmathematik ab, aber Mathematik ist in dem Sinne auch ein gutes Ziel, um Werbung damit zu machen. Für die Konzerne ist auch so eine traurige Einsicht, die wir gewonnen haben.
Aber das eigentlich Interessante ist doch, was du jetzt gerade sagst, ist ja, dass das eigentlich Spannende gerade jetzt, wenn man die Art der Mathematik so nimmt, die eben mit dem LLM gut zu fassen ist, dass das gar nicht, das ist sozusagen der Goldtopf am Ende des Regenbogens, das Ergebnis, sondern eigentlich ist das Schöne der Regenbogen. Ja? Also sprich, dorthin zu kommen und erst dann, wenn du verstehst, wie komme ich da hin und verstehst den Regenbogen, erst dann sozusagen verstehst du halt auch die Mathematik und die Schönheit da dahinter. Das ist doch eigentlich dann genau der Punkt. Und das heißt also, wir müssen halt anders überlegen, wie gehen wir damit um. Das ist vielleicht auch dann der andere Blick dann auf Wissenschaft und auf die Komplexität dann. Ja, weil es ist halt einfach schwierig, natürlich das Puzzle zu finden. Hast du da schon irgendwie eine Idee sozusagen, wie du dann mit deinen Übungen damit umgehst? Weil das Problem ist natürlich für dich, du kriegst jetzt einen schönen Zettel im Endeffekt mit dem Goldtöpfchen, aber eigentlich der Regenbogen ist nicht drauf. Ne?
Also eine Hot Take, mit dem ich auch schon ganz vor KI so hausieren gegangen bin, ist, dass wenn ich meine Bachelorarbeit in Mathematik schreibt, dann ist mir die endgültige Arbeit, die dann abgegeben wird, der Text, der fertig ist, der ist mir eigentlich egal. Es geht nur darum, dass die Person, die Bachelorarbeit schreibt, da durch diesen Prozess geht, diesen Text verfassen zu können. Und der Text am Ende, okay, es gibt Ausnahmen, wo mal in der Bachelorarbeit wirklich irgendwie was, ein Fortschritt erzielt wurde, aber letztendlich ist es sozusagen nur ein angeleiteter Prozess, der zu etwas führt, zu einem Ergebnis. Und letztendlich ist das trotzdem, das ganze System ist so gestaltet, dass ich das Ergebnis beurteile. Und das ist das Problem, dass die LLMs jetzt die Möglichkeit bieten, zu dem Ergebnis zu kommen, ohne den Prozess zu durchlaufen. Also mein Vergleich, den ich jetzt gerne mache, ist, wenn man sozusagen eine Fahrschule hat und die Fahrschule führt jetzt zum technologischen Fortschritt eben autonome Autos ein. Also dann...
Ist das, was du vorher als Verwundbarkeit beschrieben hast? Oder?
Also die Mathematikausbildung muss sich Gedanken machen. Also wie bilde ich Leute aus, da hinzukommen? Also es ist wie, wenn du eine Fahrschule hast, in der autonom fahrende Autos eingesetzt werden, dann bildet die ja nicht mehr aus. Also die können natürlich dann rumfahren und es ist auch sicher und der Fahrlehrer bremst nicht, aber die haben das ja gar nicht gemacht. Also und so ein bisschen ist das auch. Also du kannst jetzt so, wie funktioniert unser Studium? Also wir erzählen denen was über Mathe und dann lassen wir die Übungsaufgaben machen und am Ende eine Bachelorarbeit schreiben und dann eine Masterarbeit und dann eine Promotion. Und letztendlich beurteilen wir immer die Texte, die abgegeben werden und wir müssen halt viel mehr in diesen Prozess reingucken. Aber das ist ja dann eine 1:1 Betreuung. Das heißt, da muss immer dann, also viel betreuungsintensiver. Oder man muss sich eben auf Ehrlichkeit verlassen, dass die Leute wirklich den Prozess durchlaufen wollen. Also das ist jetzt der ganze Bereich der Ausbildung zur Forschung.
Ja, ich glaube, in der Lehre ist es tatsächlich, da haben wir wahrscheinlich dann schon demnächst irgendeinen disruptiven Teil erreicht, wie man damit umgeht. Übrigens, interessant, auch bei uns an der Uni werden jetzt, um das zu umgehen, dass die Studierenden, egal welchen Fächern, nur KI-basierte Antworten oder Texte liefern, lasst man sie Podcasts produzieren, weil die gehen noch nicht so einfach von einer, zumindest fällt es irgendwie auf, wenn es dann irgendeine andere Stimme ist. Deshalb haben wir bei uns jetzt große Nachfrage nach Podcasts in der Lehre, um LLM-Abgaben zu umgehen. Wer weiß, wie lange das noch geht, auch nicht mehr lang, aber im Moment ist es noch eine Möglichkeit. Sandra, wie ist denn dieser Aspekt, den Thomas da jetzt so gerade für das Fach jetzt konkret aufgemacht hat, wo wir tatsächlich wahrscheinlich schon in einer, sagen wir mal, Problemlage, die man ja auch dann irgendwie vielleicht als positive Herausforderung sehen kann, wie man damit weiterhin umgeht, weil irgendein Umgang wird wohl gefunden werden müssen, nachdem das ja nicht mehr weggeht. Wie ist das jetzt aus deiner Sicht mit dem Zugang über die Datenbereitstellung und Aufarbeitung? Wie ist da deine Perspektive drauf?
Also was ich gerade nochmal irgendwie so im Kopf hatte, ist tatsächlich, dass die LLMs, über die wir jetzt gerade reden, können halt nur auf Daten zugreifen, die auch digitalisiert sind und in irgendeiner Form zugänglich sind. Das heißt, die müssen irgendwie im Internet sein oder aus dem Internet heraus erreichbar sein. Und so viel an Wissen, das wir in den letzten Jahrzehnten erhoben haben, liegt halt in irgendwelchen Schubladen und ist auf Papier niedergeschrieben. Und so wie Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten funktioniert hat, fehlt uns halt ganz viel an Wissen, weil sozusagen von dem Prozess, wie Wissenschaft funktioniert, von den Rohdaten bis zu einem Ergebnis, da ist halt ein Wissenschaftler, der macht sich Gedanken über seine Fragestellungen, der lässt bestimmte Sachen raus, nimmt dafür bestimmte Sachen rein, übertreibt vielleicht in die eine oder andere Richtung, weil natürlich die Wissenschaft auch unter einem gewissen Druck steht. Also wenn man irgendwie auf die Karriereanreize schaut in der Wissenschaft, dann gibt es natürlich diesen Publikationsdruck, bestimmte besonders neue Ergebnisse vielleicht besonders positiv darzustellen. Und das ist im Prinzip am Ende das Bild, das aktuell diese LLMs sehen. Und das ist auch viel von dem, was sozusagen dann in das aktuelle Wissen einer AGI oder so beispielsweise einfließen würde. Und ganz viel ist da aber nicht drin. Das heißt, es ist komplett unvollständig, dieses Bild. Und gleichzeitig ist das aber eben auch nur ein Werkzeug, wie Bernd gerade schon gemeint hat. Und ich glaube, es gibt da noch ganz, ganz andere Potenziale, wo auch LLMs eine Rolle spielen können, den Zugang zu den Daten, die dann fair sind, zu vereinfachen. Und zwar nicht nur für die Wissenschaftler, nicht nur für Wissenschaftler aus anderen Disziplinen, sondern auch für Wissenschaftler, die Citizen Scientists sind, die nicht ausgebildet sind in Akademia. Also vielleicht so als kleines Beispiel, es gibt so ein Projekt, wo Kartendaten von beispielsweise München aufbereitet werden, angereichert werden mit verschiedenen Informationen aus verschiedenen Bereichen, also Bodendaten, Klimadaten, dann sowas wie, welche Straßen laufen da durch, wo stehen Gebäude, wo sind Gewässer, wo ist ein Wald, wo ist ein Park. Und um diese Datenbank zu befragen, müsste ich SQL können, also sozusagen eine Abfragesprache an diese Datenbank. Das zu lernen ist nicht nur für Wissenschaftler zeitaufwendig, sondern auch für Bürger und BürgerInnen. Und wenn man da jetzt beispielsweise so ein LLM nimmt und zwischenschaltet und sagt, okay, ich stelle eine natürliche Frage sozusagen, wie ich sie auch meinem Professor stellen würde. Ich wüsste gerne, wo in München gibt es denn Boden, wo ich Kartoffeln anpflanzen kann. So. Drückt das mal als Laie in einem SQL-Befehl aus. So, die Informationen stecken in der Datenbank drin irgendwie. So, und das LLM übersetzt das jetzt in SQL und das kann ich aber nachvollziehen. So, ich kann sozusagen gucken, ich kann mir den SQL-Befehl einfach ausgeben lassen und kann überprüfen, okay, ist der richtig oder nicht? Und der wird dann weitergeleitet an die Datenbank. So, und das ist halt ein überprüfbarer Schritt, der den Zugriff auf die Informationen, die in dieser Datenbank sind, zugänglicher macht für Wissenschaftler und aber auch für Bürger und BürgerInnen. Genau. Und das sind halt so die, also um jetzt auch mal so positive Visionen von diesen LLMs zu bilden, was die tatsächlich vielleicht zukünftig machen können, unabhängig von dem, was aktuell auch für Narrative da sind, weil eine der großen Gefahren, die halt aktuell da sind, ist, dass offene Repositorien, wo Forschende Daten hochladen können oder auch vielleicht kleinere Paper, aber auch Journals geflutet werden von mit LLMs erstellten Publikationen. Und das ist gerade wirklich ein Problem. Also was ich mitbekomme, ist, dass für immer mehr auch so Preprint-Server, wo Forschende normalerweise Publikationen hochladen können, bevor sie veröffentlicht sind, aber um die sozusagen schon mal das erste Mal der Community zu zeigen, die suchen immer mehr nach KuratorInnen, die sozusagen diese ganzen mit KI erstellten Publikationen rausfiltern. Das macht der Wissenschaft gerade richtig Arbeit, das rauszuschmeißen. Genauso wie ich war dieses Jahr am CERN und habe auch einen Vortrag dort gehört bei einer Konferenz von den Administratoren von Zenodo, eine der großen Plattformen, wo man beispielsweise Datensätze und alles Mögliche hochladen kann. Und die haben inzwischen ein eigenes Team für diese Art von Kuration. Die versuchen das natürlich teil zu automatisieren, die machen das nicht auch nicht alles händisch, aber da steckt trotzdem noch viel manuelle Arbeit drin. Das heißt, wir haben aktuell diesen Prozess, dass wir da viel Zeit und Energie drauf verwenden, um unser Wissen möglichst frei von KI-Slop zu halten. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Hoffnung, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass uns das wirklich auch dabei hilft, besser an Informationen ranzukommen, an Informationen, denen wir vertrauen können. Genau.
Ich würde ja noch nicht mal so weit zurückgehen zu sagen, der Unterschied zwischen analogen und digitalen Daten. Also ich denke, insgesamt ist ein großes Problem die Zugänglichkeit beziehungsweise auch die maschinelle Zugänglichkeit, und weil schlichtweg die LLMs oder eben diese Recherche-Tool, diese Deep-Learning-Tools nicht auf alles zugreifen können, was sie vielleicht irgendwann mal in ihrem Trainingszyklus gelernt haben. Und da sehe ich halt auch das große Problem, weil schlussendlich konfabulieren die dann irgendwas zusammen, geben die irgendwas aus und als Kurator oder sowas oder als Fachmann, Fachfrau für dieses spezifische Gebiet kann ich es nur schwierig nachvollziehen, weil ich müsste praktisch alles nochmal durchgehen. Ich kann also nicht, also wenn wenigstens sichergestellt wäre, dass nur Antworten erlaubt wären, die auch wirklich existieren und nicht irgendwie tote Links mir dann da in meiner Hitliste angegeben wären, das wäre ja schon mal ein Fortschritt. Das würde ja einen Haufen Arbeit abnehmen. Und das sehe ich da halt auch als großes Problem, dass wir sozusagen da, und das ist natürlich ein Punkt, wo sozusagen, wenn ich ein Angebot bringe und dann noch viel Geld dafür verlange, dass ich dann sage, okay, ich will natürlich auch immer eine volle Hitliste haben, also immer die Top 10 auch haben, und dann müssen auch 10 Antworten da sein, auch wenn es nur eine gibt oder weil ich da auf den Daten da zugreife. Oder im meisten Fall, also in meinem Fall, in meinem Gebiet wäre es halt meistens so, dass gar nichts da ist. Ja? Also weil du kriegst, also ich arbeite gerade mit an so chemischen Strukturdatenbanken. Wenn wir Synthesis on Demand machen, dann sind es irgendwie 10 hoch 21 topologische Möglichkeiten. In Real Life gesehen haben wir so 100 Millionen. Einmal. Also das heißt also, wir sind irgendwo in Größenordnungen auseinander, was wir theoretisch topologisch machen könnten, was sozusagen zum Teil auch sogar mit bestimmten automatisierten Syntheserobots gezeigt wurde, dass es theoretisch geht. Aber dann hat noch nie jemand diese Substanz irgendwie in der freien Wildbahn irgendwo gelesen. Das heißt also, wir wissen von 100 Millionen Substanzen, dass die biologisch irgendwie was eine Aktivität zeichnen, und das auch nur in so einem großen phänomenologischen Bereich. Und damit dann einfach ein Modell bauen zu wollen, da weißt du gleich von Anfang an, wenn ich das dann auf einen Bereich mit 10 hoch 20, 10 hoch 30 Möglichkeiten loslasse, da ist selbst ein neuronales Netzwerk alone in the dark. Also das.
Aber fallen wir da eigentlich jetzt irgendwie schon so ein bisschen auf so ein Narrativ rein, dieses mehr Daten, mehr gut Narrativ? Also ich habe so ein bisschen die Sorge, dass man irgendwie da den Firmen, den Anbietern mit ihrem Skalierung, Hypothese, sage ich
weil
jetzt mal.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, mehr Daten. Das ist zum Beispiel ein anderer Punkt, der mich immer stört, auch in den politischen. Wenn immer gesagt wird, die Wissenschaft braucht alle Daten. Das nervt. Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen repräsentative, wir brauchen Diversität, wir brauchen repräsentative Daten. Ich will nicht alles haben, aber ich muss schon ein paar Leuchttürme in der Gegend. Und wenn die ganze Gegend schwarz ist, ja, kann ich mich halt nicht orientieren, dann geht's nicht. Ein paar Leuchtpunkte brauche ich da schon, sonst funktioniert's nicht. Sonst ist wirklich, dann ist auch das neuronale Netz alone in the dark. Das muss ich an irgendeinem kleinen Anker muss ich sich festhalten können und muss sagen, okay, da habe ich ein bisschen was gelernt in der Umgebung, da könnte was sein.
Ja, also ich finde mal den Vergleich mit sozusagen so Paper. Wie viel Paper man liest so in einem Jahr. So ist ja für jede Fachdisziplin ein bisschen anders. Mathematik sind echt wenige. Also wir schreiben wenig Paper, wir lesen auch wenig Paper. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. So, wenn ich 10, 15 Paper in einem Jahr wirklich lese, so dass ich die richtig verstehe, ist schon eine normale Größe. Physik lesen vielleicht 100 oder so, aber das LLM hat alle gelesen.
Ja, ja.
Alle. Oder das ist eine Größenordnung mehr, die sozusagen auf diesen Preprint-Servern immer erscheinen und die Ergebnisse sind trotzdem nicht besser. Also weil sozusagen irgendwie ich mir so einbilde, dass ich als Mensch da die Auswahl besser treffen kann oder so.
Schaut bei mir noch viel schlimmer aus, bei mir kommen praktisch stündlich 10 Paper rein und das LLM ist noch viel grausiger. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese eben von dieser Datenbank, die ich besprochen hatte vorhin, da ist es eben sogar so, wir explorieren sozusagen diesen topologischen Bereich. Ja, gucken danach, das wird zum Teil auch mit KI-Modellen gemacht. Am Ende kuratieren das Medizinalchemiker und Chemikerinnen, machen dann den ganzen Slop raus und dann bauen wir eine regelbasierte Datenbank auf, die ist am Ende nur ein paar wenige Megabytes groß und der Witz ist dann, das was ich wo vorher uns mit einem Haufen Slop, ein großer Cluster uns was vorgerechnet hat und einen Haufen Quatsch vorgerechnet hat, wo jeder Chemiker im ersten Semester dafür direkt aus dem Praktikum geflogen wäre. Wenn wir das dann gesäubert haben, dann kann ich das gleiche Problem auf meinem Laptop hier lesen und auf einmal kann ich dann Dinge tun, aber das geht nur, das geht im Endeffekt nur am Schluss, dass ich sozusagen den ganzen Mist, der da entstanden ist, erstmal rausgeschmissen habe. Das ist einfach für uns nur wie ein Werkzeug sozusagen.
Ja, es ist ein Werkzeug. Aber ich finde, oder machst du direkt drauf? Ja, bitte,
Sandra. Genau, also ein Punkt, der jetzt ja so ein bisschen auch im Raum steht, ist halt tatsächlich diese Frage der Qualität der Daten. Mhm. Und das hat halt auch sehr viel mit dem zu tun, was wir aktuell machen. Und ich will gar nicht irgendwie so in diesem Bereich, okay, wir müssen das jetzt alles fair machen. Es kann halt vorkommen, dass ich habe einen fairen Datensatz und es stellt sich aber doch irgendwann raus, dass da Fehler drin sind einfach oder dass beispielsweise doch Daten ja auch aktiv durch Forschende gefälscht wurden. Also einige von euch haben vielleicht schon mal was von der Seite Retraction Watch gehört, die sozusagen auch nachvollzieht, welche Publikationen zurückgezogen wurden und aus welchen Gründen. Und das ist tatsächlich auch eine Frage, die wir uns so ein bisschen, über die wir dieses Jahr auch so ein bisschen diskutiert haben in dem Bereich, wo ich arbeite, einerseits im Forschungsdatenmanagement, aber ich bin auch angestellt an einer Bibliothek, die sich da auch Gedanken drüber macht. Wie gehen wir denn damit um, wie wir ja nachträglich sich als falsch herausstellende Daten oder Fakten, Publikationen, Erkenntnisse aus diesen Modellen wieder rausbekommen. So, damit eben nicht sowas passiert, und das finde ich ganz, ganz lustig, also vor zwei Tagen hat Marc-Uwe Kling hier eine sehr schöne Lesung gehalten aus seinem neuen Buch und hat dann beispielsweise auch mal erzählt, wie das dann funktionieren kann. Er fängt jetzt einfach an, irgendwas zu behaupten und dann steht es im Internet und dann wird es gecrawlt von einem LLM und auf einmal ist das so Weltwissen. So. Und es liegt jetzt halt wieder so ein bisschen an der Wissenschaft, dafür Mechanismen zu entwickeln, um das halt zu verhindern, beziehungsweise um so Korrekturmechanismen irgendwie einzubauen. Und da muss es irgendwie auch Konzepte für geben, weil das ist auch Teil der Wissenschaft. Bestimmte Daten, so schön sie vielleicht gepflegt sind, gemanagt sind, werden sich irgendwann als falsch herausstellen. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Also ich selbst komme aus der Psychologie. Das können Dateneingabefehler sein. Ja? Ein Dreher bei der Dateneingabe, Nullen und Einsen vertauscht, irgendwie sowas. Das muss ich irgendwie korrigieren können, das muss ich flaggen können. Und dafür brauchen wir auch eine Diskurs in der Wissenschaft. Also ganz viel, was passieren muss, ist viel, viel Kommunikation darüber. Und das finde ich gerade so ein bisschen schade, weil gerade so ein Pessimismus besteht und eben eine große Vorsicht. Es gibt viel, es gibt so Fraktionen, habe ich das Gefühl, manche, die das komplett ablehnen. Und ich glaube, wir müssen aber wirklich offen mit, also als Forschende und als Forschungsunterstützende damit umgehen, um einfach die offensichtlichen Probleme auch anzugehen und darüber zu diskutieren und nicht von vornherein zu sagen, weil Big Tech das nicht so macht, wie wir das wollen, lehnen wir das komplett ab, sondern wir müssen anfangen, glaube ich, als Wissenschaft das aktiver zu gestalten in eine Richtung, dass es uns nützt und dass es zuverlässig für uns arbeitet. Und sozusagen Wege finden, und das ist dann wieder die große Frage, ne, wie kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo diese Big Tech Unternehmen schon so weit sind, dahin kommen, dass man genug Druck aufbauen kann, dass man das irgendwie von hinten wieder aufräumen kann als Wissenschaft. Und das ist aber auch wieder was, das ist total schade, es wird so Ressourcen nehmen, aber mit in der Hoffnung, dass wir dann an den Punkt kommen, dass wir wieder schneller sind, weil wir die besseren Modelle haben, die zuverlässigeren Modelle und weil wir sozusagen uns wieder um das eigentliche Thema kümmern können, für das Wissenschaft eigentlich da ist, für Erkenntnisgewinn. Mhm. So.
Ja, ja, finde ich total schön formuliert. Ich glaube, dass das auch generell etwas ist, was für die gesamte Wissenschaft gilt, dass wir da einen Punkt haben, wo wir sehr gut darin beraten sind, eben diese Entstehung des Wissens auch noch einmal genauer anzuschauen, zu alles dazu beizutragen, dass sich dieser Bereich entsprechend zuverlässig entwickeln kann und eben solche Dinge, wie du sie jetzt geschildert hast, einfach in der Form nicht möglich sind. Das gibt es noch nicht. Es gibt ja auch schöne Beispiele, wo dann es gibt jetzt durchaus auch schon Unternehmen, die aus dem Boden sprießen, die LLM SEO machen. Das heißt, dass die Inhalte von den eigenen Unternehmen oder Webseiten optimiert werden, hin, dass sie eben, wenn sie gecrawlt werden, an richtiger Stelle dann, wenn man die Abfrage macht, ausgespuckt werden und dann auf der anderen Seite die Situation zu haben, dass es für viele die einzige oder eine der wenigen verbliebenen Wissensquellen ist, ist natürlich geradezu dystopische Optionen, die da offen sind, wenn das quasi einfach so durchläuft jetzt, wie es jetzt ist. Aber ich würde auch wirklich, ich finde dieses eine Beispiel, das du vorher erwähnt hast, Sandra, total schön, weil es ja auch irgendwo, glaube ich, hilft, besser auch aus der wissenschaftlichen Perspektive damit umzugehen, wenn man diesen Aspekt, lass uns das Ding halt umarmen, weil es ist da und es wird nicht mehr weggehen und was können wir da gestalten? Ich denke, das wollte ich ganz am Anfang schon formulieren, dass wir eine Situation haben, wo wir wieder das Gefühl haben, wir könnten das eben nicht gestalten, wir nutzen das nur irgendwie, wobei offensichtlich ja viele Dinge, wie ihr schon geschildert habt, noch gar nicht geklärt sind oder es ganz viel Gestaltungsraum eigentlich braucht. Siehst du, also das Beispiel mit München, dass es ja eigentlich dann auch so ein Demokratisierungseffekt sein kann, wenn wir dann gewährleisten können, dass viel mehr Menschen in der Gesellschaft mit diesen vielen Daten arbeiten können in ihrem alltäglichen Leben oder wo auch immer. Das kann ja auch dann zu positiven Aspekten in der Akzeptanz von Wissenschaft und so weiter führen. Also das ist ja auch ein sehr schöner Aspekt. Thomas, siehst du das für dich in deiner Disziplin auch irgendwo? Was ist denn der positive Aspekt an dem Ganzen jetzt vielleicht?
Du sagst, ich soll meinen Pessimismus jetzt, meinen Kulturpessimismus hinter mir lassen.
Kurz.
Also dieses, die Mathematik ist ja so, wenn du eine Veröffentlichung hast, die bleibt immer richtig. Also wir lesen auch Lehrbücher, die vor 70 Jahren geschrieben wurden und es sind einfach das State-of-the-Art Lehrbuch über algebraische Geometrie oder sowas, das wurde vor 70 Jahren geschrieben und seitdem hat sich da, alle müssen da durch, sozusagen, das ist das Beste und das bleibt halt immer richtig, das tragen wir so ein bisschen vor uns her und dann ist halt die, wenn man einmal zu dieser richtigen Erkenntnis gekommen ist mit einem Beweis, dann hat man auch dieses, so, dann ist es abgesichert. Ja, dieses Ergebnis ist sozusagen überprüfbar und so kann man dann hoffen, dass einem diese Tools, ein LLM zum Beispiel, ChatGPT, irgendwie eine Idee geben, in diesem Dschungel zu navigieren. Und wenn ich einmal hingekommen bin, kann ich das ja lückenlos absichern oder ich kann sozusagen die Lücken, die da drin bestehen, beheben. Und insofern kann man das auch ein bisschen als Recherchetool sehen. Also was ich vorhin sagte, sozusagen das LLM hat alle Paper gelesen. Also ich habe nicht alle Paper gelesen. Also da ist irgendwie diese, es ist schon in der Sprache, in diesen ganzen Mathematik-Paper irgendwie kodiert, für welche Art von Problem benutzt man welche Art von Ansätze, welche Art von Ideen haben da zu Erfolgen geführt. Und das kann natürlich sein, dass in einem Bereich, der vielleicht im Grenzbereich von meiner Expertise liegt oder aus, mit einem anderen Gebiet der Mathematik irgendwas kombiniert werden muss, dass ich da auch auf eine Idee komme. Und dann kann ich das LLM, aber wenn ich die Idee einmal habe, kann ich das LLM wieder wegtun und mit meinen klassischen Methoden des Forschens dann das absichern. Und dann setze ich mich nicht dieser Gefahr der Halluzination aus oder der die Gefahr, dass durch den LLM-Prozess dort Fehler eingebaut werden, weil ich ihn sozusagen nur einmal benutzt habe, um irgendwie so eine Art Randomness in meinen Prozess einzuführen.
Das liegt aber dann daran, dass du dann ja durch den Beweis in der Mathematik dann auch praktisch ein geschlossenes System dann ja auch baust, oder? Du hast ja dann einmal sozusagen mit dem Beweis sozusagen deine Hypothese, die du hast, so auf allen Ebenen, die für dieses System gelten, dann auch bewiesen, dass dem so ist. Ja, da hast du natürlich dann einen riesigen Vorteil. Ne? Und das ist ja das, was ich am Anfang auch mit sagen, die allerwenigsten Disziplinen, die wir haben, sind eben dann solche geschlossenen Systeme. Das ist eben nicht so. Ja? Das ist eben, da ist dann, und da, deswegen ist da, glaube ich, auch die Mathematik eben genau so eine Sonderrolle, weil du kannst dann eben genau, und deswegen stimmen dann ja auch die Hypothesen, die du so beweisen konntest, die stimmen ja dann auch, weil du natürlich mathematisch bewiesen hast, dass auf allen möglichen erdenkbaren Möglichkeiten dieses Ergebnis rauskommen muss. Hm. Es geht nicht anders. Ja. Und das ist aber bei vielen anderen Disziplinen, gibt es das vielleicht, aber wir können noch gar nicht so diese Komplexität, also diese vielen, 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 vielen Schichten, die dazwischen sind, die sehen wir. Also wenn ich denke zum Beispiel an eine Krebserkrankung, ja, da sehen wir am Ende den Tumor. Ja, was den Tumor am Ende, aber am Anfang ausgelöst hat, da gibt es Fantastillionen an Möglichkeiten. Ja? Und jetzt zum Beispiel ist dann, es gibt jetzt so, ich war jetzt neulich da im LIT, Leibniz-Institut für Immuntherapie, da gibt es jetzt wahrscheinlich demnächst eine bestimmte Therapie, die möglich machen kann, dass zumindest für einen kleinen Teil der Patienten ein Bauchspeicheldrüsenkrebs geheilt werden kann. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eigentlich eine Erkrankung. Wenn du die Diagnose stellst, dann reden wir über Monate. Wenn du Glück hast, mal über ein Jahr. Und das wäre jetzt zum ersten Mal. Und wirklich, mir hat da ein Wissenschaftler fast mit Tränen in den Augen erzählt, wir können zum ersten Mal dort über Heilung sprechen. Und das ist ein Unterschied, weil die auf einmal einen Teil in diesem Immunsystem verstanden haben, wo die Komplexität liegt, und die können genau diesen kleinen Teil der Patienten dann heilen. Problem ist jetzt bei der Zulassung, wir gucken von der anderen Seite her und sehen Bauchspeicheldrüsenkrebs, ja, und jetzt können dann nur 3, 4, 5% oder ich glaube 10% der Leute davon geheilt werden. Jetzt ist eine große Diskussion im Brand. Können wir denn überhaupt so ein Medikament zulassen, weil die Effektivität ist ja nicht hoch genug, ja, weil wir heilen ja nur 10%, also 90% können nicht geheilt werden. Deswegen, wenn wir Komplexität verstehen, dann müssen wir auf einmal zum Beispiel solche Krankheiten ganz anders definieren. Also es ist nicht mehr der Bauchspeicheldrüsenkrebs, sondern es ist jetzt der Bauchspeicheldrüsenkrebs mit diesen Mechanismen. Das heißt, auf einmal wird dieses Phänomen Bauchspeicheldrüsenkrebs, werden auf einmal ganz viele Tatsachen, unterschiedliche Tatsachen. Ja? Und jetzt können wir da von denen nur mal eine einzige. Ja? Und das ist so etwa dann wie bei dir der Beweis, für dieses kleine Segment haben wir zumindest ein bisschen besser verstanden. Und da haben wir auch diesen Beweis geführt. Ja? Aber für das Allermeiste, und ich denke auch mal in der Mathematik ist noch ganz viel da, wo wir eben die Beweise noch nicht so geschlossen geführt haben. Und genau das ist ja der interessante Punkt. Und das ist ja auch eigentlich die Wissenschaft. Ja, das ist ja eigentlich genau die Wissenschaft. Du hast ja vollkommen recht. Aber das, was alles wahr ist, das vielleicht für die und was wir bewiesen haben, ist vielleicht für die Studenten interessant, weil die müssen es lernen. Und wenn wir uns weiterentwickeln wollen, ist für uns das Neue, was wir lernen müssen, auch interessant. Aber für die wissenschaftliche Arbeit ist das eine Basis, auf die wir stehen, und dann geht's weiter. Ne? Dann kommt die nächste Komplexität.
Also kann ich mal, mein Fazit wäre sozusagen, das ist auch ein bisschen in dem, was du gesagt hast, gerade drin. Also einfach die Existenz von LLMs führt uns nochmal vor Augen, worum geht's eigentlich? In jedem Teil meiner Arbeit, sozusagen in der Forschung, in der Lehre, überall, sozusagen wird man ganz brutal geerdet und muss sich wirklich fragen, worum geht's hier eigentlich? Warum ja. machen wir das? Was machen wir? Und mit welchem Ziel? Und wie machen wir das? Und wenn wir jetzt zu dem Ziel kommen können, ohne sozusagen den Weg zu beschreiten, wollen wir dann noch dieses Ziel? War das Ziel das Richtige? Also viele so Metagedanken. Was, in meinem Fall, was ist Mathematik? Oder in deinem Fall, was ist sozusagen ein valider medizinischer Fortschritt? Sozusagen, wie bewerten wir das? Bewerten wir das ja. jetzt auf einmal anders in einem neuen Kontext?
Und der Witz wäre ja, wenn wir für alles schon die Ergebnisse hätten, dann wäre ich wahrscheinlich noch nicht mal Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin geworden. Also dann wäre das ist einfach genau der Punkt, das Einzige, wo man wirklich, und was jetzt eigentlich das Tragische ist bei diesen LLMs, dass ich mich halt nicht so wirklich darauf verlassen kann, ob das, was es mir ausspuckt als wahre Ergebnis, dass ich mich darauf nicht verlassen kann. Also das ist halt wirklich, und eigentlich muss ich jetzt noch in der Domäne, in der ich mich aufhalte und ich vielleicht das LLM als Co- so als Werkzeug benutze, da muss ich schon echt viel wissen, um dem dann auch vertrauen zu können. Sonst habe ich so einen Dunning-Kruger-Effekt, wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt und ich weiß jetzt alles. Ja? Und das ist so ein bisschen der Punkt.
Aber das finde ich ja wirklich schöne runde Sache hier jetzt, dass wir vielleicht da tatsächlich festhalten können, dass die Auseinandersetzung, wie du es jetzt auch so schön gesagt hast, Thomas, mit diesen LLMs oder künstliche Intelligenz im Allgemeinen, gerade auch für die Wissenschaft, bedeutet, sich selber neue Fragen stellen zu müssen, die dann vielleicht auch wieder, und da sind wir ja sehr gut in dem Ganzen, diese kreativen Prozesse, die da dahinter stehen, die aber dann doch nach wie vor nur in den Köpfen von Menschen stattfinden, stärken können, und wer weiß, was sich daraus dann an Aspekten ergibt, die wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht absehen können. Ich meine, was soll ich sagen, ich komme aus einer schreibenden Zunft. Wir stellen uns auch viele Fragen mit der Entwicklung, die wir mit den LLMs jetzt sehen. Das so viel kann ich mal bekräftigen, aber auch stellen uns neue Fragen, weil es auch jetzt zum Beispiel durchaus auch Ressourcen frei macht, die wir in der Wissenschaftskommunikation bislang nicht hatten. Und insofern glaube ich, ist es auch eine spannende Sache am Ende, wenn wir es mal kulturoptimistisch anschauen.
Du willst jetzt end on a high note.
Ja.
Ich darf jetzt nicht sagen, dass wir trotzdem noch diese Doch, gesellschaftlichen Aspekte im Blick behalten müssen.
Aber gerade ich bin ja hier normalerweise immer der Bad Cop. Ich habe am Anfang ja schon Big Tech erwähnt. Ich bin eher auf der Ebene besorgt. Ich glaube, wir sollten das noch einmal auch nehmen, um zu unterstreichen, dass wir das nicht diesen kommerziellen Unternehmen überlassen sollten, was die Gestalt derer betrifft, weil die einfach definitiv andere Interessen haben als die wir jetzt hier, glaube ich, auch alle geschildert haben. Da bin ich ja normalerweise immer die pessimistischste von allen, die immer in der Hinsicht quasi irgendwie auffällt. Aber ja, Sandra, wir haben jetzt noch ein paar Minuten, wir wollen dann auch die Möglichkeit eröffnen, dass, falls es von euch hier Fragen oder Kommentare gibt, können wir das gerne machen. Aber Sandra, ich glaube, du wolltest jetzt noch was ergänzen, bitte.
Genau, ich wollte auch vielleicht noch, um auf einer hohen Note oder mit was Positivem zu ändern, das auch nochmal als Chance zu sehen, auch aus der Perspektive des Forschungsdatenmanagements, weil, wenn ich ehrlich bin, ist das aktuell für die Forschenden eine Zusatzbelastung oder beziehungsweise es wird so wahrgenommen, weil das ist sozusagen nicht in ihre aktuellen Workflows eingebaut. Es ist was sie neu lernen müssen. Es ist ein Änderungsprozess, ein Change-Prozess und das kostet Zeit und Ressourcen und die bekommen sie oft nicht in dem aktuellen Anreizsystem in der Wissenschaft. Und wenn jetzt sozusagen aber einerseits die Gesellschaft, aber auch die Politik wirklich mal den Fokus darauf legen würde und der Wissenschaft diesen Raum zugestehen würde, dann gäbe es beispielsweise auch für Leute Karrierechancen oder andere Karrierechancen, die sich vor allem fürs Forschungsdatenmanagement interessieren und sich darum kümmern. Man würde dieses ganze System so ein bisschen diversifizieren. Es würde eben nicht nur immer darum gehen, publizieren, 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 also im Sinne von Artikel, sondern es würden Datensätze zählen. Nicht nur die Publikation von Datensätzen, sondern auch die Maintenance von Datensätzen, weil nicht in allen Wissenschaften ist ein Datensatz einmal fertig und dann ist er fertig, sondern die werden halt kontinuierlich angereichert und darum muss sich halt auch jemand kümmern. Das sind aktuell Tätigkeiten, da kriegen die keinen Credit für.
Ja.
So, und deshalb fällt es hinten runter und deshalb sind wir eigentlich in der Situation, in der wir gerade sind. Wir haben super gute Wissenschaft in Deutschland. Aber wir können das eigentlich aktuell nicht für was anderes benutzen als diese LLMs, weil wir haben eben nur diese Artikelpublikationen. Wir haben diese Datensätze nicht, mit denen wir viel coolere andere Anwendungen machen könnten. Und das ist eine Chance, sozusagen dieses ganze Wissenschaftssystem in sich zu reformieren. Genau, das vielleicht nochmal als positive.
So. Sehr gut, ja. Haben wir denn eventuell Kommentare oder Fragen aus dem Publikum?
Genau, jetzt wäre die Chance, wenn nicht, würde ich gerne mit einer anfangen.
Ja, unbedingt.
Ja, hi, ich komme auch aus der Wissenschaft, ich bin Physiker in diesem Fall, ich ergänze mich dann mit meinem mathematischen Kollegen da drüben. Und mich würde vor allen Dingen interessieren, es wurde vorhin ganz am Anfang angesprochen, in der Lehre. Ich beobachte sehr viel in der Lehre, die ich mache und auch in der Lehre meiner Kollegen und Kolleginnen, dass Studierende zunehmend nicht mehr selber Lösungen erarbeiten und dass das nun, dass die KI, in welcher Ausprägung auch immer, hier nicht als Hilfsmittel genommen wird, sondern vielmehr als Default. Und die Frage ist, wir haben das ja mit dem Podcast vorhin schon gehört, habt ihr noch andere coole Ideen, die ihr vielleicht auch beobachtet und selbst ausprobiert habt?
Wie ist das, wie kann man es, also ich kann, wie gesagt, an der Uni Innsbruck habe ich das beobachtet, weil ich zunehmend Anfragen bekomme für Podcast-Workshops, weil Lehrveranstaltungsleiterinnen das gerne als Prüfungsmethode einsetzen wollen. So bin ich da drauf gekommen, um tatsächlich dezidiert LLM-Abgaben zu umgehen. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht da andere
also ich bin ja eine Ideen habt. Sagen wir mal mittelgroßen bis kleineren Universität. Das heißt, es studieren jetzt nicht so viele rein Mathe. Das heißt, wir machen eine mündliche Prüfung. Also für viele Veranstaltungen gibt es mündliche Prüfungen. Das heißt, die Leute kommen dann in mein Büro und dann unterhalte ich mich mit denen über Mathe. Und das, da ist natürlich sozusagen sofort klar, was die Person weiß oder nicht weiß, also wie viel von dem Prozess verstanden worden ist. Aber die dann da alle durchfallen zu lassen, sozusagen sie da reinlaufen zu lassen, das ist schon mir, also habe ich schon einen höheren Anspruch, sozusagen, dass ich es vorher schon abfangen will. Das heißt, meine Erfahrung ist, ich muss halt in den, ganz am Anfang, mit den Erstsemestern, in der ersten Vorlesung schon offen da reingehen und sagen, es gibt diese Möglichkeit und die gab es im Prinzip vorher auch schon. Also ich kann mir für diese Erstsemestervorlesung, ich kann mir keine neuen Übungsaufgaben mehr ausdenken, die es nicht schon gibt, weil es an jeder Uni seit 100 Jahren immer sozusagen diese Grundausbildung in Mathematik, die ist auch relativ statisch und man muss es eben selbst durchlaufen, also wie bei der Fahrschule. Also man muss halt selber da sitzen und mal rumfahren. Auch wenn man jetzt noch nicht von A nach B will, man fährt nur von A nach A. Und das ist eben so Teil der Grundausbildung. Und dann ist meine, vielleicht ein Zugang ist, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Also wenn man jetzt eine kleine Gruppe hat, den Leuten zum Beispiel auch durch den Podcast, den ich mache, oder auch in der Vorlesung, wie die Ansprache ist, irgendwie klar zu machen, dass es jetzt um sie geht und nicht um ihre Abgabe, also das, was sie dann auf ihrem Übungszettel als Lösung abgeben, sondern also es geht die ganze Zeit um den Prozess und das muss man von Anfang an transparent machen und dann vielleicht so eine, schafft man eine bessere Lernatmosphäre. Also ist natürlich dann, wie man das umsetzt, schwierig, aber.
Ja, als Chemiker oder und auch Biochemiker und da ist es halt insgesamt schwieriger, ne? Weil wir haben natürlich sehr viel auch Laborarbeiten, da ist beim LLM noch schwierig, dem jetzt ein Präparat kochen zu lassen, ja. Und es ist auch erstaunlich, wie schlecht, dass die gerade eben, wenn es um Chemie, gerade ums kleine Moleküle geht, wie schlecht da bis jetzt alles an Modellen da ist. Und von daher, zum Glück, ist da jetzt noch keine Chance, da groß einzugreifen. Es gibt ein bisschen protokollarische Sachen, aber wissenschaftlich ist wenig.
Alles klar. Wir haben eine Frage aus dem Publikum.
Genau. Hallo. Ich komme von der Universität Köln und bin dort im Bereich Linguistik, digitale Geisteswissenschaft unterwegs. Und wir hatten zuletzt den Linguisten Marc Dingemann bei uns zu Gast in einer Veranstaltungsreihe Reproducibility Cologne. Und er sprach da über Reproduzierbarkeit und Sprachmodelle in der Wissenschaft. Und er hatte angebracht, dass man eben einen Values-First-Approach vielleicht nehmen sollte, statt einen Tech-First-Approach als Wissenschaftler. Das heißt, eher sich zu fragen als Wissenschaftler, welche Werte möchte ich denn vermitteln, statt halt darauf zu springen, es gibt jetzt diese Sprachmodelle, das heißt, wir müssen sie auch nutzen in unserer Forschung. Und ich wollte euch fragen, wie ihr das seht und ob ihr da welchen Standpunkt ihr dazu hättet.
Ja.
Sehr schöne Frage.
Und danke alles dafür. Sprachlos.
Ja. Nein, ich bin ja bitte. Thomas, du hast schon angesetzt. Ja.
Ich finde das extrem wichtig, aber ich nehme auch wahr, dass die Wissenschaft vielfältig ist und die Menschen sind extrem vielfältig. Also auch unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bildet sich irgendwie die Gesellschaft ab. Und mit dem gleichen Anspruch an Werte, indem ich sozusagen in die Gesellschaft gehe, kann ich auch in die Wissenschaft gehen und versuchen, sozusagen meine Werte oder Werte, die ich für positiv halte, dort zu vertreten. Ich muss aber auch immer mit der Realität konfrontiert, dass es dort die Vielfältigkeit der Gesellschaft auch abgebildet wird und auch einfach Beiträge kommen von Leuten, die ganz andere Werte haben, die ich vielleicht auch ablehne. Und dann muss man sich, also wir sind jetzt in so einer gesellschaftlichen Situation, die ich denke oft so an diese, ich habe die natürlich nicht miterlebt als Erwachsener, jedenfalls nicht, diese Zeit des Kalten Krieges zurück, also wie sozusagen durch den eisernen Vorhang so wissenschaftliche Kommunikation zum Beispiel in der Mathematik passiert ist und wie sich die auch dann verändert hat 1990. Und da kann man vielleicht mal so ein bisschen reinschauen, aber ich halte es genauso wichtig in der Wissenschaft wie in jedem Bereich des Lebens, sich so über seine eigenen Werte Gedanken zu machen und die zu vertreten. Und
Ja, für mich ist es immer schwierig, vor allen Dingen, weil ich habe ja sowohl das medizinische Problem als auch jetzt als Chemiker, wir brechen dieses medizinische Problem sehr weit nach unten und lösen das eigentlich auf, zwei Atome treffen sich, was passiert. Ja? Und da, von daher stellt sich da erstmal für mich diese Frage nicht, ja? Weil ich darf das noch nicht mal bewerten, sondern ich will ja sozusagen wirklich erstmal nur den Mechanismus aufklären. Für mich ist immer das Problem da, am Ende kannst du aus jedem Wirkstoff, den wir entwickelt haben, auch ein problematisches System geben. Ja, also zum Beispiel diese immunologische Geschichte. Wir haben dort auch immer das Problem, dass du zum Beispiel so einen Zytokinsturm bauen kannst. Also sprich, du kannst damit Menschen auch umbringen. Ja, und das ist aber im Endeffekt für mich x Abstraktionsebenen weiter oben. Also das ist erstmal eine Kategorie da unten, um es zu verstehen, in der ich nicht denke. Ja, so. Und natürlich muss ich dann mich darauf verlassen, dass die Ärzte ein ethisches Bewusstsein haben und einen Einsatzwillen dafür haben, das richtig zu machen. Das ist natürlich schwierig, aber wir müssen da auch darauf achten. Deswegen, das ist auch ein Punkt Komplexität für mich wieder zu verstehen, in welcher Abstraktionsebene zu simmern. Und das ist das Interessante. Da fangen wir an, gerade erst zu verstehen. Und es sind so viele Sachen, dass wir wahrscheinlich noch trotz LLM, trotz dem ganzen anderen Scheiß noch ewig als Wissenschaftler beschäftigt werden müssen. Ja. Das geht nicht weg.
Und ich denke, ganz, was eure Antworten jetzt ganz klar zeigen, ist auch, dass es am Ende eine Disziplinenfrage ist. Und ich glaube, dass wir ganz klar, deswegen bin ich total dankbar für diesen Einwurf, ganz viele der Aspekte, die wir hier jetzt besprochen haben und die es braucht, um auch gesellschaftlich damit umzugehen, werden uns vor allem von den Geisteswissenschaften beantwortet werden. Und das unterstreicht noch einmal mehr, warum auch die Geisteswissenschaften für dann gesellschaftliche Weiterentwicklung und diese ganzen Bereiche diejenigen sind, die die Expertise haben, nämlich tatsächlich, um sich auch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Deswegen vielen Dank für diesen Einwurf hier jetzt noch. Ich glaube, das ist auch ein ganz schönes, rundes Abschlusswort, dass wir alle Disziplinen brauchen, dass wir ganz viel Arbeit für die Wissenschaft auch in Zukunft haben. Auch ganz viel Arbeit für mich als Wissenschaftskommunikatorin, da freue ich mich natürlich besonders drauf. Und ich möchte unseren Gästen Sandra und Thomas ganz herzlich danken, dass ihr heute bei unserem WISPOD Jahresrückblick 2025 mit uns dieses sehr komplexe Thema versucht habt anzureißen. Vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Bernd, ja, wie immer.
Danke,
es ist mir ja ein
innerliches
ja, wie immer.
Okay.
Dankeschön.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Jahr.
Schönen Abend.
Ja.
Danke euch. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.